Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück.
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute
bist natürlich du wieder dran.
Eigentlich
und
Betty.
Hast uns sicherlich aus dem Urlaub was Gutes mitgebracht.
Ja, eigentlich ist Betty dran, aber wir tauschen jetzt einmal. Ja, woher hast du das nur gewusst, dass ich einen Urlaubsfall mache?
Ja, es ist Urlaubszeit. Wir machen beide Urlaubsspecials.
Also Leute, wir sind nicht permanent im Urlaub, das möchte ich dazu sagen.
Nein, aber manchmal.
Ja, du weißt ja, dass wenn ich verreise, nicht immer so weit fahre, aber ich bin ja mittlerweile doch so ganz fit, was Holland angeht. Ich bin ja meistens gern in der Region von Zandvoort und so immer gewesen. Oder halt Haarlem, das ist die kleine Nachbarstadt, da war ich auch immer ganz gern unterwegs. Ja, heute führt uns ein Fall nach Haarlem. Kennst du Haarlem?
Ich war zwar in Amsterdam mehrere Male, aber noch nie in Haarlem.
Also Haarlem ist eine Stadt, in der sich so ein bisschen die Geschichte und ja von der Kirche und ja dieses Gotische so in einem Stadtbild widerspiegelt.
Hm?
Auf dem Grote Markt, also dem großen Marktplatz, dir wirklich auch da die Kirche angucken und auch eine Bücherei, die ehemals eine Kirche war, zu der von der Architektur sehr gefallen. Übrigens kann man da sehr gute Krebs essen. Ja, auch ein bisschen shoppen gehen und natürlich die holländischen bekannten Pommes. Haarlem ist wirklich sehenswert, auch mit den kleinen Gassen, den niedlichen Häusern. Und da ist es nicht so, dass halt ein Geschäft nach einem Geschäft aussieht, sondern es sind wirklich, wirklich großartige Bauwerke.
Wäre genau das Richtige für mich. Sowas liebe ich ja.
In der so einst friedlichen Stadt legt sich im Jahr 2004, und zwar im November, ein kalter Schatten über die Idylle. Als die 31-jährige Studentin Yin in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurde. Und an dieser Stelle spreche ich direkt eine Triggerwarnung aus. Denn es geht heute um eine schwangere Studentin im siebten Monat. Und solltest du schwanger sein oder Probleme mit dem Thema haben, weil das ist ein sehr sensibles Thema, solltest du bei dieser Folge lieber abschalten. Haarlem liegt 20 Minuten von Amsterdam entfernt. Und es ist eine Stadt mit einer schönen Vergangenheit. Früher gab es dort viele Belagerungen, aber auch Handel und Kunst, was du halt heute noch in einem Stadtbild wirklich so sehen kannst. Ja, die Bleichwiesen, die man in den Gemälden von Jakob Rustal sehen kann, kannst du auch heute noch in der Stadt wiederfinden. Hier steht das älteste Museum, also der Niederlande. Und mitten in der Altstadt ist da der große Grote Markt, von dem ich ja schon erzählt habe. Und auf der Orgel von dem Sankt Ulrik spielte sogar einst Mozart oder soll er gespielt haben. Ja, aber im Jahr 2004 spielt sich da ein Drama ab. Nicht direkt im Herzen der Stadt, sondern etwas außerhalb.
Ein bisschen im ländlichen Gebiet?
Genau. Also das ist so ein bisschen so eine ganz lange Straße, wo es so ein bisschen grün ist. Und das ist auch bekannt, dieses Viertel, dass da halt auch Studenten wohnen oder Leute mit so einem kleineren Einkommen. Weil je weiter du von der Stadt weg bist, desto günstiger die Mieten. An einem Ort, an dem die meisten halt nur vorbeifahren. Kleiner Ort, dieser Vorort zum Tatort. Es ist der 16. November. Je steht früh auf. Draußen ist es noch feucht. Und es ist so ein typischer holländischer Herbsttag. Sie kocht sich einen Jasmintee, wie jeden Morgen. Und sie schaut aus dem Fenster auf die Bäume. Die letzten Blätter fallen vom Wind weggeweht ab und sie schaut sich so ein bisschen das Farbenspiel an und streichelt über ihren Bauch und spürt ihr Baby und ist gerade zufrieden, nippt am Tee und versucht sich die Ruhe anzutun. Es ist ja nicht mehr so lange, bis sie dann ihr Baby bekommt und sie freut sich. Und sie überlegt sich, dass sie trotzdem, obwohl sie schon so schwanger ist, an diesem Tag noch eine Vorlesung besucht. In Amsterdam, da geht sie nämlich zur Uni. Und das ist ja eigentlich da nicht so weit mit dem Zug, 20 Minuten.
Günstig, aber okay. Man ist als Studentin gut unter Zugzwang, ich weiß, aber ist nicht so günstig.
Sie überlegt sich halt auch, dass sie an dem Nachmittag nochmal eine Kommilitonin trifft, also eine Freundin, weil sie weiß ganz genau, wenn das kleine Wesen erstmal auf der Welt ist, dann wird sie nicht mehr so viel Zeit für Freundinnen haben. Und außerdem ist das Essen in der Mensa recht günstig und man bekommt da halt gut Rabatt. Das ist schneller, als oder günstiger, als wenn sie jetzt noch einkaufen gehen muss. Außerdem gibt es heute ihr Lieblingsgericht, Nudeln mit Erdnusssoße.
Oh, holländische Spezialitäten.
Also sie ist wirklich total so ein bisschen im Nestbau und spricht eigentlich gerade von nichts anderem. Ihr Baby ist wirklich so ihre Freude in ihrem Alltag.
Die Vater zu dem Baby?
Da gibt es mehrere Quellen, aber sie hält sich da in ihrem Freundeskreis auch recht bedeckt. Sie hatte zwei Beziehungen da mit Männern, die da in Frage kämen. Aber aktuell weiß man nicht so genau, ob sie sich von denen getrennt hat oder der andere Mann von ihr. Also wie gesagt, es ist nicht klar, ob einer von den beiden der Vater ist oder warum da jetzt gerade nicht so viel Kontakt besteht. Jedenfalls wohnen die nicht zusammen und scheinen auch nicht so wirklich fest zusammen gewesen zu sein. Oder sie wollen sich einfach nicht so wirklich outen. Also ob das Baby jetzt zur Zeitpunkt der Zeugung gewollt war, weiß man nicht. Aber jetzt auf jeden Fall. Also sie freut sich da richtig drauf. Und sie ist auch entschlossen, das ohne Vaterfigur zur Welt zu bringen und großzuziehen. Also das klingt ja alles so recht normal noch. Aber I wird an diesem Tag nicht mehr ihre Haustür schließen. Irgendwann zwischen Vormittag und frühem Nachmittag betritt ein Fremder die Wohnung. Ein Unbekannter, der Täter. Ein Mann, der sie offenbar kannte, muss sie besucht haben. Oder sie muss ihm zumindest die Tür geöffnet haben. Was dann genau in der Wohnung geschieht, das wissen nur zwei Personen, Yi und der Täter. Am Ende jedenfalls ist die junge Frau tot. Yi muss irgendwem die Tür geöffnet haben. Sie scheint ihn gekannt zu haben. Vielleicht war es der Kindsvater. Aber es muss auch einen Streit gegeben haben. Ein paar Sachen sind durcheinander. Und nachdem er Yi erdrosselt hat, hat der Täter ihr die Decke über den Kopf gezogen. Es fehlen mehrere persönliche Sachen. Also muss er, nachdem er sie umgebracht hat, ist der Täter noch in der Wohnung herumgelaufen und hat einige Sachen eingesammelt. Zum Beispiel ihre Bankkarte.
Oh.
Fehlen aber auch ein Schlüssel und es liegen auch ein paar zerkratzte Fotos auf dem Boden. Als wäre so jemand drüber getreten. Es könnte aber auch so sein, dass da jemand wirklich wissentlich ein paar Gesichter ausgekratzt hat.
Sehr merkwürdig.
Aber das deutet alles auf ein persönliches Motiv hin. Ich bin mal gespannt, was du gleich für eine Theorie hast. Kurz nach dem Mord wird mit der gestohlenen Bankkarte in Hempstead 1000 Euro abgehoben. Die Kamera der Bankfiliale filmt den Mann Tian, der am 13. Juli 1977 in der chinesischen Provinz Liaoning geboren. Er arbeitete in den Niederlanden und in einem chinesischen Restaurant. Er blieb aber nie lange an einem Ort. Also man geht davon aus, dass die sich zumindest kurz kannten, dass sie sich mal so über den Weg gelaufen sind, die jetzt wirklich in einer intensiven Beziehung waren. Das habe ich aus den Quellen nicht entnehmen können. Aber er kannte auf jeden Fall unsere Yi. Noch im Dezember 2004 nimmt er einen Zug und fährt zum Amsterdamer Flughafen. Am nächsten Tag wird er schon im Raum Antwerpen gesehen. Dann verliert sich aber seine Spur. Es gibt Hinweise darauf, dass Jan mit einem gefälschten Pass nach Spanien gegangen ist.
Mit einem gefälschten Pass?
Ja, also gestohlene Papiere beziehungsweise einem gefälschten, mit gefälschten Papieren. Und er ist halt bis heute nicht gefasst worden. Sein Gesicht steht aber auf der Seite von den Most Wanted Personen in Europa.
Okay. Also hat er vielleicht schon öfter Morde begangen.
Richtig. Beziehungsweise also eine Schwangere umzubringen im siebten Monat ist ja schon eiskalt. Und dass er dann ihre EC-Karte benutzt hat und die ist dann halt an dem Tag noch vorher aus der Wohnung verschwunden, das ist schon merkwürdig. Gut, jetzt kann er vielleicht das Portemonnaie irgendwie gefunden haben und nur die Bankkarte rausgenommen haben, aber selbst dann wäre er ja ein wichtiger Zeuge, um jetzt darüber mal zu sprechen, so, ne, was er vielleicht gesehen hat. Also wäre er doch jetzt nur ein Zeuge, hätte er jetzt nur das Portemonnaie gefunden, dann wäre das doch eigentlich jetzt nichts Schlimmes gewesen, wo man sich nicht hätte melden können.
Das stimmt. Das stimmt.
Hallem hat also viele dunkle Kapitel erlebt, vom spanischen Brand im 16. Jahrhundert bis zu diesem Mordfall, der bis heute ungelöst ist. Wer heute noch durch Hallem spaziert und sich auch die ältesten öffentlichen Parks der Niederlande ansieht, der denkt vielleicht nicht daran, dass in dieser Stadt ein Täter frei herumläuft, der eine junge Frau und ihr ungeborenes Kind auf dem Gewissen hat. Ja. Was sind jetzt deine Theorien dazu, Betty?
Also die Tatsache, dass jemand ein Tuch über die Tote gebreitet hat, deutet fast immer auf eine Beziehungstat hin, weil der Betreffende dann noch in der Wohnung die Wohnung durchsuchen möchte, es aber nicht aushält, dass der ehemalige Partner ihm dabei auch tot, aber immerhin überhaupt zuguckt. Und das deutet auf eine Beziehungstat hin. Auch, dass es keine Einbruchsspuren gibt und dass sie ihm die Tür aufgemacht hat. Denn sonst hätte es ja irgendwelche Spuren gegeben.
Mhm.
Also ist die Verwüstung wahrscheinlich erst nach dem Tod entstanden. Es könnte natürlich auch, es ist einfach sehr wenig bekannt über die Figur des Flüchtenden. Also Most Wanted Personen könnte ja heißen, das ist ein Killer, der weltweit agiert, weil er auch nie lange an einem Ort ist. Aber es könnte natürlich auch sein, also über die Person ist sehr wenig bekannt, ne? Aber ich meine, mehr als 1.000 Euro kann er nicht abheben, insofern war er sehr klug. Er kann nur einmal 1.000 Euro abheben, glaube ich, ne? Und das möglichst am selben Tag. Und das hat er dann auch getan. Das ist die höchste Summe, die du von einem Automaten abheben kannst. Also so gesehen war er sehr schlau und hat das kein zweites Mal versucht.
Ja, das heißt, da hat er sich vielleicht ausgekannt.
Er hat sich damit ausgekannt, er weiß, dass er das einmal machen kann und danach wird die Polizei die Tote finden. Aber es könnte natürlich auch einfach ein Kommilitone von der Uni gewesen sein. Aber es könnte auch generell, ist so mein Eindruck, dass Schwangere genauso wie sehr alte Leute sehr oft Opfer von Dieben, Einbrechern und anderen werden. Und zwar deshalb, weil sie so schutzlos und hilflos sind. Und ein Schubs würde reichen, dass jemand hinfällt und sich schwanger wirklich im 7. Monat erheblich verletzt, genau wie bei einer sehr alten Person. Und es gibt Leute, die sind auf diese hilflosen Gruppen spezialisiert. Die greifen nur hochschwangere oder sehr alte Leute an. Und das könnte genauso gut der Fall sein. Und dann gibt es natürlich auch die Tricks, dass man anruft und sagt, ich bin der und der, machen Sie mir mal auf gleich. Auch das wäre möglich. Also jedenfalls verhält er sich ja ziemlich eiskalt. Ja, also reingehen, Gespräch, umbringen, Leiche abdecken. Wie genau hat er sie nochmal umgebracht?
Erdrosselt.
Erdrosselt. Also erdrosselt mit den Händen, oder?
Nee, tatsächlich mit einer Kordel. Fingerabdrücke konnten jetzt an dem Hals nicht genommen werden. Also es war eine Art Kordel, die ist aber am Tatort, oder Band, das aber am Tatort nicht mehr gefunden wurde.
Mit der chinesischen Mafia könnte das nicht zusammenhängen, weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass die als Tötungsmittel sehr gerne so eine Kordel verwenden, weil das keine Spuren hinterlässt. Die Kordel nehmen sie mit und es hinterlässt eigentlich keine Spuren und es ist geräuschlos. Man braucht auch keinen Waffenschein, über den man registriert wäre.
Ja.
Da weiß die Polizei nicht weiter.
Also da habe ich tatsächlich keinen Hinweis zu, dass es irgendwie ja eine Verbindung geben könnte.
Und den hat man trotz allem nicht mehr finden können, den Jungen.
Ja, also, es gibt noch eine Quelle, die halt sagt, dass der Tian mit dem chinesischen Nachbarn von der Yi befreundet war und sie daher auch vom Sehen kannte und auch so ein bisschen ihren Tagesablauf mitbekommen hat. Also dem war durchaus dann schon bekannt, obwohl die ja jetzt nicht so eng dann befreundet waren. Sie halt schwanger war, vielleicht auch dadurch so ein bisschen wehrloser. Wie du eben sagst, so schwangere und alte Menschen sind vielleicht auch ein leichtes Ziel. Er wird ja dann auch wissen, sie ist Studentin, an dem und dem Tag könnte sie Uni haben. Und an dem und dem Tag ist sie zu dieser Uhrzeit noch zu Hause.
War sie denn sehr wohlhabend?
Nein.
Also waren diese 1.000 Euro vielleicht auch alles, was sie hatte, oder vielleicht sogar so in den Dispo reingegangen?
Genau, also sie war nicht sehr wohlhabend. Also so wirklich, ich sag mal, untere Mittelschicht und sie war auch eine sehr sparsame Person. Und das, wie gesagt, das, ich vermute einfach, dass sie halt wirklich einfach nur im unmittelbaren Umfeld war und eine Person, die einfach leichte Beute war, sage ich mal.
Ja, schwanger auf alle Fälle, sie leichte Beute.
Ja. In der Nacht des Mordes hat sich auch herausgestellt, dass eben der Jan auch nebenan bei dem Nachbarn war. Also der war zu der Tatzeit auch in unmittelbarer Nähe. Der hat ja seinen Freund da immer wieder besucht. Das war ja der Freund von der Yi. Und der war halt auch in der Tatzeit oder an dem Tag zuvor auch eben bei dem Nachbarn. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass er dann, wie gesagt, an diesem Vormittag, wo sie eigentlich zur Uni wollte, aus der Wohnung herausgetreten ist und die in ein Gespräch gekommen sind.
Und also der andere war also sein Freund. Wäre natürlich auch, auf den Freund ist kein Verdacht gefallen.
Nee, tatsächlich nicht. Weil, wie gesagt, dieser Sian wird ja dann auch von einer Kamera, von einer Bankfiliale, fotografiert, aufgenommen.
Klar, es sei denn, die haben sich das irgendwie geteilt. Ne? Der eine lenkt sie ab, der andere, ja, okay.
Verstehe.
Also das Geld abgeholt hat der eine.
Nee, also das ist ein und derselbe. Also vielleicht hat der Nachbar sie auch abgelenkt und die haben gesagt, oh, zieh da mal die Bankkarte ab. Aber wirklich dieser Xian ist fotografiert worden. Also wenn es jetzt der Freund gewesen wäre, der 1.000 Euro abgehoben wäre, der 1.000 Euro abgehoben hätte, ist er halt oder wäre er ja der Tatverdächtige gewesen. Aber hier ist es einfach nur der Freund vom Nachbarn und das ist schon sehr verdächtig. Also ihre Bankkarte verschwindet und der Freund des Nachbarn holt dann damit 1.000 Euro ab und wird dann auch noch dabei gefilmt. Das ist eindeutig.
Ja, die sind zu zweit gegen sie, waren beide. Aber es kann auch was ganz anderes sein.
Ja.
Die Polizei ist überhaupt nichts gefunden.
Nein, überhaupt nichts.
Überhaupt
nichts. Also es ist bis heute auch keineswegs sicher, ob er unter seinem Namen jetzt lebt oder zu einem anderen. Zu dieser Zeit wurde der ursprüngliche Pass von dem Xian in einem Koffer gefunden, der bei seiner Großnichte hinterlassen wurde. Das heißt also, er hat seinen ursprünglichen Pass einfach bei Verwandten hinterlassen. Er hatte dann also seinen Pass nicht mehr.
Der Mörder, ne? Das machst du ja auch nur, wenn du bist abhaust, gezielt die Sache, wo das deponierst und so. Das ist ja krass.
Ja, und komischerweise wurde nämlich der Pass eines Yang Cheng, der am 10. April 1986 geboren wurde, aus einem Restaurant, in dem der Xian gearbeitet hat, auch gestohlen. Und da hat er halt, wie gesagt, gearbeitet und hat den dann auch hinterher benutzt. Möglicherweise könnte er das Dokument dann benutzt haben, um unter einem anderen Namen irgendwo anders weiterzuleben.
Sogar sehr gut möglich. Das ist sehr, sehr, sehr gut möglich. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich im Service gearbeitet habe, in so einem Ausflugsrestaurant, und da kann ich mich gut erinnern, wie unglaublich viele Leute dort ihre Ausweisdokumente haben liegen lassen. Also die musste man gar nicht klauen, die sind da einfach liegen geblieben. Und man hat die dann immer alle Augenblick der Polizei abgegeben, aber ich weiß, dass die Leute dann vor allem im Urlaub ihre Sachen auf den Tisch legen oder ihre Hosentasche haben. Und dann legen die eben mal irgendwo ab. Und ans Handy denken sie, aber an ihren Ausweis dann oftmals nicht mehr.
Genau.
Da kann ich mich noch dran erinnern, dass das sehr oft war, dass da Ausweisdokumente und solche Sachen liegen blieben.
Und der ursprüngliche Besitzer dieser Dokumente, der wurde halt auch überprüft, aber der stand auch in keinerlei Verbindung mit der Xi und der wurde direkt ausgeschlossen. Was aber jetzt bei dem Xian sehr auffällig ist, dass er eigentlich dunkle Haare hat, aber sein Aussehen auch immer wieder verändert. Das heißt, er ändert sowohl immer wieder seine Frisur als auch sein Aussehen. Also entweder besorgt er sich dann eine Brille oder er schneidet sich die Haare oder er färbt sich die sogar. Ja, im Jahr 2004 sprach er sehr schlecht Niederländisch und auch sehr schlecht Englisch. Sprach halt Mandarin, Chinesisch mit Dialekt. Hat immer dann, wie gesagt, hauptsächlich in den Niederlanden in chinesischen Restaurants gearbeitet und immer wieder sind halt an den Orten, wo er gearbeitet hat, eben diese Dokumente auch verschwunden. Also, das konnte man im Zweifelsfall frei nachweisen. Genau. Und er hat dort dann immer als Koch gearbeitet. Aber die Frage oder beziehungsweise die Tatsache ist, oder die Chancen sind sehr groß, dass er das auch heute noch tut und irgendwo durch Holland oder, wie gesagt, vielleicht auch Spanien reist und dort als Koch arbeitet.
Mhm. Ja, der wird in der, gerade so in Touristenhochburgen wenig gefragt. Die sind so in Not, dass sie einen Koch nehmen, wenn der nur irgendwie einigermaßen kochen kann. Also das,
ja. Also ich habe mir halt auch überlegt, vielleicht waren die beiden ja dann doch liiert und sie hat rausgefunden, dass er gar nicht die Person ist, vorgegeben hat, dass sie festgestellt hat, das ist ja gar nicht dein Name, das ist ja gar nicht, du heißt ja gar nicht so, ne, wie du mir hier gesagt hast. Könnte halt auch eine tragische Liebesgeschichte sein.
Aber wenn er ständig seine Arbeitsstelle wechselt, wirkt es doch eher so, als ob der routinemäßig so durch die Lande zieht.
Ja gut, aber wenn du jemanden kennenlernst und wir sagen jetzt mal, ihr seid jetzt 7 Monate zusammen und in 7 Monaten hat er bisher nur einmal die Arbeitsstelle gewechselt. Dann sagst du, gut, vielleicht war das vielleicht ja auch nicht so toll oder eine gute Arbeitsstelle. Dann nimmst du halt die nächste. Man kennt sich ja vielleicht noch nicht so lange. Also man sieht ja auch in der ersten Zeit immer alles durch eine rosarote Brille. Naja.
Ja, weil du ja meintest, er hätte mehrere verschiedene Arbeitsstellen.
Ja, genau.
Das kann ja das Mädchen nicht wissen, das ist klar. Aber das deutet schon darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, das stimmt. Aber weil
in der Gastronomie gibt es ja auch sowas, dass manche nur in der Saison, in der Sommersaison, sagen wir mal, auf Norderney und Jüst arbeiten. Und
ja.
In der Wintersaison dann vielleicht in Winterberg oder irgendwo in Thüringen, da wo Skigebiet ist. Und das gibt es, dass welche 6 Monate da und 6 Monate da sind. Das gibt's durchaus.
Genau, und vielleicht hat er ihr auch einen vorgelogen und sie hat das als normal empfunden und auch gar nicht gewusst, dass er vielleicht schon einige Male seine Arbeitsstelle gewechselt hat.
Ja, aber das würde mir dann immer zu denken geben. Also wenn jemand wirklich ständig die Arbeitsstelle wechselt, ohne dass jetzt das saisonal bedingt ist und dann auch noch die Stadt und den Ort wechselt, dann ist das hochverdächtig, finde ich.
Ja.
Und das muss er ihr ja nicht erzählt haben. Das kann ja auch sein, dass er einfach bei ihr geklingelt hat. Und aber dass er eben jemand ist, der gewohnheitsmäßig Leute überfällt,
ja,
einbricht.
Ja, also wie ihr seht, der Fall ist ungeklärt, ungelöst und lässt Betty und mich, wie auch euch, mit vielen Fragen zurück. Also wer hat am 16. November 2004 die 31-jährige Schwangere Yi in ihrer Wohnung ermordet? Und wer weiß, ob der mutmaßliche Mörder Xian, möglicherweise auch bekannt als Xian Cheng, durch die gestohlenen Papiere vielleicht noch in der Nähe lebt oder vielleicht auch in Spanien sesshaft geworden ist. Wer dazu was weiß, der sollte sich bei der niederländischen Polizei unter der Nummer 0800 60 70 melden.
Ja, das ist ja eine ganz gute Chance. Im Ruhrgebiet reist man gerne. Gerne auch nach Holland, also vielleicht.
Ja.
Kann sich damit erinnern.
Vielleicht erinnert sich jemand. Okay, ihr Lieben. Das war der heutige Fall. Auch sehr tragisches. Also ich finde irgendwie unsere Sommer-Specials sind sehr tragisch momentan.
Ja, das stimmt. Vielleicht sind wir selbst in melancholischer Stimmung, dass wir immer so melancholische Fälle auswählen. Ich bin dieses Jahr gar nicht wirklich weggefahren. Einmal 4 Tage in Prag und einmal 4 Tage Straßburg. Irgendwie ist das nicht dasselbe wie sonst 3 Wochen Nizza.
Ja,
oder Folkestone.
Also als Zweitpodcast machen wir dann demnächst einen Urlaubspodcast.
Ja, wir könnten mal Reisepodcasts machen. Oh, ich finde das eine gute Idee, wirklich. Was meint ihr denn? Oder Reisemordpodcasts in Kombination? Gemeinsames Hinfahren, gucken, was Schreckliches an einem bestimmten Ort geschehen ist und das sind dann zufällig...
Ja. Gut, ihr Lieben, dann sagen
wir euch eine wunderschöne restliche Ferienzeit, wo immer ihr euch aufhält.
Urlaubszeit.
Ich hoffe, ihr müsst nicht... bei dieser Hitze arbeiten. Ansonsten ist euch das Mitgefühl sicher.
Okay.
Ihr Lieben, dann habt noch eine schöne Zeit, passt auf euch auf und
gruselt euch nicht.
Gruselt euch nicht, genau.
Bis dann, ihr Lieben.
Dann.